Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Dann bin ich jetzt verbunden per Video mit Angelika von Sandton in Port Melbourne. Ich grüße dich, Angelika.
Hallo Christian, vielen Dank für die Anfrage.
Es ist ja jetzt so, dass Victoria mit seinen 6,7 Millionen Menschen aus dem Lockdown einfach nicht so richtig herauskommt. Gestern wieder verkündet von Premier Daniel Andrews ein paar Lockerungen, aber so wahnsinnig groß ist diese Freiheit jetzt auch wieder nicht. Wie gehen die Menschen um mit diesem Lockdown, der ja wirklich nun schon Monate dauert? Was erfährst du aus deiner Arbeit in deiner Praxis?
Ja, was ich mehr und mehr höre, ist, dass die Leute müde sind, dass alles zu viel wird, dass sich die Schwierigkeiten aufhäufen. Und auf der anderen Seite, was ich auch höre, ist die Vielfalt der Schwierigkeiten, die mich immer wieder erstaunt. In der Presse wird ja so einfach dargestellt, entweder wir haben Tote oder wir haben diesen Lockdown. Und dieser Lockdown bringt eben mit sich, dass wir eben unsere Verwandten nicht sehen können und finanziell Einbußen erleben. Aber dieser Lockdown bringt natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr mit sich als nur das.
Was genau, also auf der mentalen Ebene, was sind so die negativen Aspekte?
Ich nenne mal gerade ein paar Beispiele, die mir in der Praxis in den letzten Wochen und Monaten untergekommen sind. Zum Beispiel eine Frau, die sich von ihrem Mann trennen möchte, nachdem sie emotional, verbal so lange abused wurde, missbraucht wurde, dass sie sich entschieden hat zu gehen. Allerdings arbeiten momentan die Gerichte nicht auf Hochtouren. Das heißt, sie kann keinen finanziellen Entscheidung getroffen bekommen, die es ihr ermöglichen würde, auszuziehen. Natürlich könnte sie in ein Frauenhaus gehen. Allerdings ist sie voll berufstätig, arbeitet von zu Hause aus. Auch ihr Mann arbeitet von zu Hause aus. Es geht um sehr viel Geld, das sie aber nicht hat. Deshalb kann sie sich nicht einfach eine Wohnung mieten, da die ganzen Finanzen verstrickt sind. Sie sitzt in dieser Situation nun seit April und sieht noch nicht, wie sie da rauskommen kann, solange eben die Gerichte ihr keinen Zuspruch, finanziellen Zuspruch gewähren können. Mhm. Ein anderes Beispiel, die Kinder, die vor ungefähr einem Jahr, eineinhalb Jahren geboren sind. Ein Beispiel, ein Vater rief mich letzte Woche an und sagt, mein Kind ist jetzt ein Jahr alt geworden. Und da wir hier keine Familie haben, da wir uns an die Restriktionen gehalten haben, kennt mein Kind als einzigen Fremden den Arzt, der die Impfungen verabreicht. Mein Kind hat panische Angst vor allen Fremden. Wie kann ich meinem Kind diese Angst nehmen?
Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass dieser Lockdown schon auch gewirkt hat und Australien und auch Victoria inzwischen sehr, sehr gut dasteht im internationalen Vergleich. Meine Güte, wenn wir vergleichen mit Europa, 100.000 Fälle pro Tag neuerdings, das sind ja ganz, ganz andere Welten. Also ich habe auf Facebook gepostet am Samstag diese blaue Grafik der Regierung von Victoria, Latest Numbers. Last 24 hours, one new case und zero lives lost. Und ich habe dazu dann geschrieben im Post auf Facebook, der mehrmonatige, ein Ausrufezeichen in Klammer, Lockdown, einer der härtesten der Welt, scheint sich gelohnt zu haben. Wie seht ihr das? Und du hast dich ja auch gemeldet mit einem Kommentar und du sagst, das ist ein ethisches Dilemma ohne einfache Antworten.
Ja, in dem Moment, in dem wir anfangen zu vergleichen, werten wir ja auch. Wir vergleichen etwas, was besser, größer, schöner, mit etwas anderem, was schlechter oder weniger wert ist. In dem Moment, wo wir anfangen, Todeszahlen oder weniger Todeszahlen, mehr Leid, weniger Leid, nehmen wir diese Wertung vor. Und wo führt uns diese Wertung hin? Letztendlich zu einer ethischen Frage, nämlich der, welches Leben ist mehr wert? Ist es mehr wert, das Leben einer 93-Jährigen um 2 Jahre zu verlängern oder ist es mehr wert, zum Beispiel diejenigen zu retten, die nun vermehrt am Herzinfarkt gestorben sind, weil die Rettung nicht so schnell denjenigen erreicht? Und das ist dann die ethische Frage. Wer will entscheiden, welches Leben mehr wert ist? Wenn wir natürlich alle sagen, jedes Leben ist gleich viel wert, gleichzeitig handeln wir aber nicht so, als ob jedes Leben gleich viel wert wäre. Natürlich ist mir mein eigenes Kind mehr wert als ein Kind, dessen Namen und Gesicht ich nicht kenne in Indien. Natürlich ist mir meine eigene Großmutter und deren Leben vielleicht mehr wert als der Jugendliche, der nun anfängt, im Lockdown Drogen zu nehmen. Das ist eine ethische Frage, mit der ich mich allerdings in meiner therapeutischen Praxis bewusst nicht beschäftige. Ich beschäftige mich bewusst nicht mit dem Vergleichen und bewusst nicht damit, welches Leben mehr wert ist, sondern ich beschäftige mich mit dem emotionalen Inhalt von dem, was jemand zu mir in die Praxis bringt.
Montagabend, wir sprechen mit Angelika von Sanden, psychologische Therapeutin in Melbourne. Wie hättest du es gemacht oder wie würdest du es immer noch machen, wenn du in den Schuhen von Premier Daniel Andrews stecken würdest?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, aber vielleicht in diesem Zusammenhang an die falsche Person. Ich habe mir ganz, ganz fest vorgenommen, dir heute und denen, die zuhören, als Therapeutin zu antworten und nicht als jemand, der natürlich eine politische Meinung hat, der natürlich auch den Spiegel liest und auch liest, wie bestimmte Dinge in Deutschland anders diskutiert, anders angegangen werden, wenn es um persönliche Freiheit geht, wenn es darum geht, wie Gesetze erlassen werden. Wenn es auch darum geht, wie Logik angewandt oder nicht angewandt wird, wenn wir nur an das Versammlungsverbot für Gottesdienste denken und die geringe Anzahl der Gottesdienstteilnehmer im Vergleich zu denen, die sich nun rund um den Zapf fahren, wenn auch draußen treffen dürfen. Natürlich habe ich dazu privat eine Meinung, allerdings nicht als Therapeutin.
Okay, dann lese ich vielleicht zwei, drei Meinungen vor von anderen Facebook-Nutzern, die sich auf diesen Post von uns gemeldet haben. Ein Stefan schreibt zum Beispiel, als die Zahlen explodiert sind, war der Lockdown sicherlich richtig. Mittlerweile stellt sich natürlich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Wenn man jedoch sieht, was am Strand in St. Kilda passiert, sobald sich mal die Sonne für ein paar Stunden blicken lässt, muss man auch einsehen, dass manchmal nur die Faust auf den Tisch hilft, um die Kids zur Ordnung zu rufen. Und ein Bernd schreibt, das große Problem ist immer noch, dass wir nicht wissen, wie sich die Leute verhalten, wenn die Restriktionen gelockert werden. Nehmen wir Rücksicht aufeinander oder nicht? Let's hope for the best.
Ja.
Ist das vielleicht ein spezifisch australisches Problem, dass die Australier wirklich nur etwas machen, wenn es mit einem Verbot verbunden ist? Kannst du das als Psychologin irgendwie sehen? Die Aussies sind ja dafür bekannt, dass sie eigentlich diese Autoritäten nicht so ernst nehmen. Aber umgekehrt ist bei diesem Lockdown sind wir doch die, die am schnellsten sofort Ja gesagt haben und alles eingehalten haben. Vielleicht auch, weil die Verbote sehr, sehr kostspielig waren. $1,600 bis zu $5,000 für eine Geburtstagsparty, $200 für ohne Masken rumlaufen. Das ist ja international wahrscheinlich Spitzenklasse.
Ja. Es ist eine unglaublich interessante Geschichte. Jede Aussage, die Daniel Andrews macht, jeder Satz, den du oder ich sagen, hat ja einen faktischen Inhalt und einen emotionalen Inhalt. Und diesen faktischen Inhalt und den emotionalen Inhalt auseinanderzuhalten, das ist genau die Kunst. Ich in der Therapie, ich konzentriere mich auf den emotionalen Inhalt mehr als auf den faktischen. Wenn wir allerdings eine Diskussion haben, wie ist dieser Lockdown sinnvoll, dann wäre es in meinen Augen schon auch sinnvoll, die Fakten von den Emotionen zu trennen. Fakt ist zum Beispiel, dass sich in freier Natur so gut wie keine Virusübertragung stattfindet. Fakt ist deshalb, dass das, was in St. Kilda passiert ist, vielleicht dumm, vielleicht blöd, vielleicht provokativ war, faktisch aber nicht tatsächlich ein so großes Risiko herstellt, wie zum Beispiel immer noch die freie Bewegung von manchen Menschen, die Virusüberträger sind oder die aus finanziellen Gründen nicht von der Arbeit zu Hause bleiben könnten. Emotional danach zu setzen, Also brauchen wir den strikten Lockdown, verbindet eine faktische Tatsache, ja, in St. Kilda waren viele Leute am Strand, mit einem emotionalen Aufruf und deshalb brauchen wir das, was aber kein kausaler Zusammenhang ist.
Okay, aber immerhin ab heute darf man also wieder zum Friseur gehen, man darf in Außenpool schwimmen gehen, natürlich nur in begrenzten Zahlen. Man darf einen Tennisclub besuchen, aber auch da nur Tennis spielen, nicht sich irgendwie im Clubgebäude aufhalten, das ist ja auch zu dann. Und ganz wichtig, die 5 Kilometer Ausgehgrenze, die wurde jetzt auf 25 Kilometer erweitert. Was sind so die Strategien, die du nun empfiehlst, um mit der Pandemie weiter umgehen zu können? Weil es ist ja noch nicht Normalität, es ist immer noch Lockdown.
Ja, wie ich gerade schon versucht habe anzusprechen, ich versuche wirklich, und es ist ein unglaublicher Kraftakt, mit den einzelnen Menschen davon wegzukommen, Fakten und Politik zu diskutieren, weil wir damit oft einen guten Teil der Stunde, wenn nicht die ganze Stunde, verbringen, indem wir entweder gemeinsam auf den Tisch hauen, uns zustimmen oder debattieren über Dinge, in denen wir verschiedener Meinung sind, uns aber das persönlich in keinster Art und Weise weiterbringt. Du hast gerade gesagt, ein großer Unterschied macht, dass wir nun 25 Kilometer eine Ausdehnung haben. Für mich persönlich würde ein größerer Unterschied machen, wenn ich meine 3 Kinder sehen könnte, die leider in 3 verschiedenen Haushalten leben und eben nicht in 2. So, also würde ich jetzt eher auf mein persönliches Problem oder auf jemand, der mich sieht, das persönliche Problem eingehen, als auf die allgemeinen Regelungen und Bestimmungen. Was ich dann mache, ist die Angst zu normalisieren, die Unsicherheit, die Frustration, die Rage, die Müdigkeit, die Depression, was auch immer. All das sind völlig normale Reaktionen zu diesen völlig unnormalen Umständen. Und dann für den individuellen Menschen versuchen, nach individuellen Lösungen zu schauen. Und jede Lösung fängt mit jedem Menschen bei sich selber in sich selbst ein. Und da gehe ich zurück auf das gute Alte. Zuerst mal kräftig ausatmen, die Schultern nach hinten rollen, den Brustbereich öffnen, tief einatmen, Abstand gewinnen von dem, in das man sich gerade verbissen hat und dann anschauen, und was geht noch und was gibt es außerdem.
Wie kann ich sicher einkaufen? Erstens, den Einkauf kurz halten. Zweitens, Hände waschen vor und nach dem Einkauf. Drittens, Abstand halten, mindestens 1,5 Meter. Viertens, mit Karte oder Handy bezahlen, aber nicht in bar. Weitere Informationen in deutscher Sprache gibt es bei sbs.com.au/coronavirus.
SBS Radio am Montagabend nach wie vor mit einem Gast. Per Video bin ich verbunden mit Angelika von Sanden, psychologische Therapeutin mit eigener Praxis in Melbourne. Bist du eigentlich, wenn du in der Praxis bist, trägst du eine Schutzmaske und dein Klient auch oder dann die Person bei dir in der Praxis?
Das ist eine ausgesprochen schwierige Frage. Also rechtlich sieht es so aus, dass ich meinen Klienten natürlich dazu anhalten muss, eine Maske zu tragen. Ich sehe aber auch Klienten, die mit einer Ausnahmegenehmigung kommen, dass sie keine Maske tragen müssen. Rechtlich gesehen hat es bis vor kurzem noch so ausgesehen, dass ich Maske und Schild tragen muss. Inzwischen wurde auf Maske das heruntergeschraubt. Heute ist der erste Tag, an dem ich offiziell überhaupt jemand sehen darf, außer in extremen Krisensituationen und außer Menschen mit NDIS-Funding oder TIC-Funding, also verschiedene Fundings war es möglich, andere Leute war es nicht möglich. Und du hörst in meiner Antwort schon, dass das meine Arbeit insofern so erschwert hat, dass ich persönlich, basierend auf meinen Werten, durchgehend Menschen gesehen habe, bei denen ich es einfach notwendig fand. Und ich gebe ehrlich zu, ich hätte nachts nicht schlafen können, wenn ich es abgelehnt hätte, diese Menschen zu sehen, die eben nicht online können, die eben nicht auf Telehealth sich so äußern können, wie sie das im Raum machen und auch, wo ich nicht mich gut fühle, eine akute Gefahr zu analysieren, wenn ich jemand nur am Telefon habe, und dann oft nicht mal höre oder verstehe, was der andere versucht, mir zu sagen.
Mhm. Reden wir über, wie wir mit Leuten umgehen, die zum Beispiel den Job verloren haben. Das ist ja ein Riesenproblem. Hunderttausende sind im Moment in Kurzarbeit in Victoria und in Australien natürlich auch, aber am meisten, am dramatischsten ist die Situation leider immer noch in Victoria. Was können wir diesen Menschen raten?
Was für mich vielleicht wichtig ist, sich zu überlegen, dass ja unser allgemeines Wohlbefinden immer auf vier Säulen ruht. Die eine Säule ist, dass wir uns wirtschaftlich stabil und sicher fühlen müssen. Die andere ist die körperliche Gesundheit. Die dritte ist, dass wir uns dazugehörig fühlen zu Familie, zu Freunde, zur Gemeinschaft. Und die vierte Säule ist dann die psychische Gesundheit, Mental Health. Wenn jetzt eine Säule knackt, wie die wirtschaftliche Sicherheit, dann knackt es natürlich an den anderen Säulen auch. Aber wir als Freunde können dann an diesen anderen Säulen arbeiten, sodass nicht das ganze Haus zusammenfällt. Wenn jemand in wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist, dadurch, dass er den Job verloren hat, und ich kann nicht wirtschaftlich jedem Freund helfen, der nun mit sehr viel weniger Geld auskommen muss, kann ich dennoch Gemeinschaft anbieten. Kann ich dennoch anbieten, jemand zum Essen einzuladen oder Essen zu kochen, Verbindung zu halten, körperliche Gesundheit, zum Spazierengehen einladen und nicht darüber zu reden, dass man nun den Job verloren hat, und sondern zu sagen, gut, lass uns 10 Minuten über deinen Jobverlust reden und lass uns 50 Minuten bewusst nicht über den Jobverlust reden und uns nur körperlich zusammen betätigen. So arbeite ich an den 3 anderen bestehenden Säulen, sodass dieser Mensch nicht, wenn eine Säule fehlt, komplett zusammenbricht.
Aber es ist nicht ganz so leicht, weil es sind Leute, mit denen man vielleicht früher sehr viel zu tun hat. Mein Gott, ich sag schon früher, vor ein paar Monaten, man hat vielleicht Fußball gespielt oder ging ins Konzert oder so. Und man hat aber seit Monaten nichts mehr mit diesen Leuten zu tun. Und man weiß aber ganz genau, der eine, ich weiß nicht, hat einen Café und das ist natürlich jetzt geschlossen. Der andere spielt in einem Sinfonieorchester, die dürfen auch nicht, ist arbeitslos, kriegt ein bisschen Jobkeeper, nehme ich an. Aber das wird ja auch immer dünner. Und ja, also ist es dann blöd, wenn man plötzlich aus dem Blauen anruft? Peinlich?
Also ich persönlich, zum einen mal, du hast angefangen, es ist schwer. Ja, es ist unglaublich schwer. Ich sitze nicht hier und sage, ach, lasst euch doch mal irgendwie was Schönes einfallen zum Essen und geht eine Runde spazieren, dann macht es nicht mehr viel aus, wenn man den Job verliert. Natürlich macht es viel aus und es ist schwer. Und es ist nicht so, dass egal welche Maßnahme jetzt die Welt verändert oder auch das Leben eines Einzelnen verändert. Wir können immer nur versuchen, irgendetwas dazu beizutragen. Und für mich wäre es ein Beitrag, anzurufen und zu sagen, ganz offen und ehrlich, wir hatten die letzten Monate wenig miteinander zu tun. Ich denke an dich, ist dein Kaffee immer noch zu? Ich denke an dich, du kannst immer noch nicht im Orchester spielen. Ohne jetzt zu erwarten, dass das nun dem anderen die Welt verändert oder dir selber das Gefühl gibt, oh, heute habe ich aber wirklich die Welt verändert. Aber es ist besser als nichts. Alles, was besser ist als nichts, würde ich jederzeit wieder tun.
SBS Radio mit einem letzten Gesprächsblock mit Angelika von Sanden, psychologische Therapeutin in Melbourne. Wir sprechen über den Lockdown in Melbourne, der seit mehreren Monaten schon Millionen von Menschen das Leben ja natürlich sehr, sehr schwer macht. 2021 hört man, wird das Reiseverbot so schnell nicht aufgehoben. Und das gilt für ganz Australien. Viele von uns haben Freunde, Familie in Übersee. Es ist jetzt die Rede davon, dass wir sie vielleicht bis Weihnachten 2021 nicht besuchen können. Das ist ja schrecklich, nicht wahr? Also in unserer Community sind Leute am Verzweifeln deswegen. Wir haben auch zum Beispiel Eltern, Mütter, Väter, die langsam in die Jahre kommen und meine Güte, vielleicht sehen wir die nie mehr. Das wäre schrecklich. Was sagst du diesen Leuten, und es müssen nicht mal Leute sein, die in die Praxis kommen, sondern die jetzt zuhören, die genau dieses Problem haben?
Ja, zum einen möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, mit einer Fehlinformation aufzuräumen. Mir hat jemand gesagt, niemand darf ausreisen und diese Person war sehr traurig darüber. Tatsächlich habe ich aber letzte Woche mit jemand gesprochen, der aus Deutschland zurückkam, der in Deutschland Familie besucht hat, der durchaus ausreisen durfte. Man kann einen Antrag stellen, gerade mit Älteren, mit kranken Eltern kann man einen Antrag stellen. Man kann ausreisen, natürlich nicht einfach und natürlich dann auch, wenn man zurückkommt, im Moment noch mit 14 Tagen Quarantäne, aber es ist nicht komplett aussichtslos. Wir sind nicht also komplett.
Man muss den Antrag 6, 7, 8 Mal stellen. Wir haben Leute interviewt, die genau das gemacht haben, die einfach nicht aufgegeben haben und irgendwann mal klappt es dann vielleicht. Und man muss im Moment auch noch diese Hotelquarantäne $3,000 pro Person bezahlen. Ich glaube, bei Kindern ist es ein bisschen günstiger. Es ist möglich, aber es ist nicht so einfach.
Es ist absolut nicht einfach. Und ein Teil der Leute, mit denen ich spreche, haben Familie in Europa. Und es ist unglaublich schwer. Und wir alle haben praktisch einen Vertrag unterschrieben, als wir nach Australien kamen. Und der Vertrag hat ganz klar beinhaltet, dass wir kommen und gehen können, wie wir wollen. Viele hatten das in ihr Leben eingeplant. Jetzt schon. Ich spreche mit Leuten, der Vater arbeitet in Western Australia, der kann eben nicht mehr nach Victoria, das ist nun zum neuen Übersee geworden. Der kann seine Kinder nicht mehr sehen, der kann seine Familie nicht mehr sehen. Und noch eins weiter geht es uns so, wir können unsere Familie in Europa nicht sehen. Und wieder der individuelle Schmerz, der dadurch entsteht, der ist für jeden anders, aber der ist für keinen leicht.
Es ist aber auch so, dass es inzwischen mit der DDR verglichen wird oder mit Nordkorea, Australien. Es schmerzt.
Es schmerzt und mich persönlich hat es überrascht, dass Australien diesen Weg geht, weil, und nun kommt wieder faktisch und emotional, hat Australien darauf gesetzt, wir halten hier zusammen und schirmen uns gegen die ganze Welt ab. Faktisch ist es so, dass natürlich dadurch keine größere Gefahr entsteht, wenn jemand das Land verlässt. Ja. Logisch. Praktisch entsteht für alle hier im Land keine größere Gefahr, wenn jemand das Land verlassen würde. Deshalb macht es faktisch keinen Sinn, das so schwierig zu machen. Emotional ist aber die politische Botschaft, die emotionale Botschaft, wir sind in dem All hier zusammen und dadurch wird versucht, einen Gemeinschaftssinn zu fördern. Dieser Gemeinschaftssinn hat zum Teil, finde ich, so ein bisschen DDR-Qualität angenommen. Wir achten mehr auf unsere Nachbarn, im Guten wie im Bösen. Wir haben die wunderschönsten Courtyard-Zoom-Cooking-Sessions. Gleichzeitig haben wir aber auch 8000 Telefonanrufe, wo Leute andere angeschwärzt haben mit irgendeinem illegalen gegen Covid-Verordnungen Verhalten. Wir haben uns wirklich zum Teil ein bisschen wie Zustände in der DDR durch diese Verbote hier in Australien geschaffen. Mhm.
Versuchen wir das Gespräch positiv zu beenden. Was ist was Gutes, was jetzt vielleicht noch bevorsteht oder worauf wir uns freuen können?
Das Gute, auf das wir uns jetzt schon immer wieder zurückbesinnen können, ist, dass Leute nicht nur diese Unsicherheit als es muss etwas Negatives passieren, sondern auch diese Unsicherheit zum Anlass genommen haben, etwas Positives zu erfinden. Zum Beispiel sich mit Nachbarn zusammenzuschließen, über alle Kulturen hinweg, um zusammen zu kochen. Zum Beispiel, um neue Geschäftskonzepte zu entwickeln. Zum Beispiel auch, was wir jetzt hier machen, einfach ein Gespräch zu führen, ohne weite Wege zurücklegen zu müssen, dass Väter und Mütter gleichermaßen sagen, sie waren zum Teil gerne mehr mit ihren Kindern zu Hause und dass diese absolute Geschäftigkeit, die ja sehr australisch ist, jedes Wochenende ist verplant, dass vielleicht da jemand seine Lektion gelernt hat und sich vielleicht auch, wenn das alles vorbei ist, manchmal am Wochenende einfach hinsetzt und dazu steht, nichts zu tun. How was your weekend? Ich habe nichts gemacht und habe es unheimlich genossen. Das würde ich mir für die Zukunft wünschen.
Okay, ein schönes Schlusswort. Angelika von Santen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke dir. Danke.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.